Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Tokio, Fjauer, Fiu, Sexung, Achten, Jugend schon.
Haben Sie verstanden, worum es geht und welche Sprache war das überhaupt? Nochmal. Hier wird gezählt von 1 bis 10 und das auf Saterfriesisch, eine der vielen deutschen Minderheitensprachen und Dialekte, die es hierzulande gibt. Heute, am Tag der deutschen Einheit, geht es bei uns um die Vielfalt in der Einheit, um deutsche Dialekte im Schulunterricht. Wer sie kann, scheint besser dran. Im Beruf, auch da hilft es manchmal, in den Dialekt wechseln zu können, und als Forschungsgegenstand. Was lernen wir über uns, unsere Geschichte und wechselnde Zuschreibungen? Denn Dialekte, die heute verpönt sind, galten einst als stilprägend. Und andersherum. Um all das soll es in den kommenden 55 Minuten gehen. Ich bin Thekla Jahn, herzlich willkommen. Wie ist es eigentlich bestellt um die Dialektkompetenz der Deutschen? Die Zahl der Menschen, die einen Dialekt sehr gut beherrschen, nimmt immer weiter ab, seit Jahren. Nur noch 40-60% der Deutschen können eine Mundart mindestens verstehen und mehr oder weniger gut sprechen. Ein Bundesland, das sich seit mehreren Jahren um seine Dialekte Sorgen macht, ist Baden-Württemberg. Schwäbisch, Alemannisch, Fränkisch, Kurpfälzisch. Jetzt hat das Tübinger Ludwig-Uhland-Institut für empirische Kulturwissenschaften die bislang umfangreichste Untersuchung zum Sprachverhalten von Grundschülern im Ländl durchgeführt. Luisa Klink hat ihn getroffen und auch selber nachgefragt in einer Schulklasse. Sprecht ihr eigentlich Schwäbisch?
Nein, ein bisschen.
Ich kann es nicht.
Wenn ich zu meinem Opa manchmal muss, dann rede ich manchmal. Manchmal klingt es auch einfach nur verrückt.
Aber mein Papa spricht manchmal mit meinem Opa Schwäbisch. Und dann sagt er manchmal auch, am Sonntag gehen wir auf die alte Burg oder so, ja.
Dass die Kleinen nicht mehr so viel schwäbeln, zeigt auch die Dialektstudie von Professor Hubert Klausmann. Aber er hat noch Hoffnung, denn rund ein Drittel spricht noch regional gefärbtes Schwäbisch oder Badisch.
Dialekt sprechen ist keine Krankheit, sondern ist etwas Normales, was wunderbar Positives. Und es lohnt sich, diese Kinder zu unterstützen, sie nicht mit negativen Kommentaren in der Schule zu versehen, aber auch den Eltern Mut zu machen, dass diese Kinder weiterhin ihre regionale Sprache behalten. Denn sie sind nicht von Nachteil in der Schule. Und entscheidend ist doch, dass die Kinder sowohl in ihrem Regiolekt bleiben, als auch die Standardsprache erlernen und dann dazwischen variieren.
Wichtig sei vor allem, die Kinder, die Schwäbisch reden, zu stärken. Sätze von Lehrern wie »Sag's mal schöner« seien ganz schlimm und versteckt diskriminierend, so Klausmann. In Deutschland werde immer beigebracht, auch in Quizsendungen zum Beispiel, nur eine Antwort, nur ein bestimmtes Wort sei richtig. Das sei aber falsch. Sprachliche Vielfalt sei wichtig, so Klausmann. Und sein Gegenüber zu verstehen.
Bämul, äuse, ich muss mole. Wenn dit Köntl nachheire musch, na soll's et seuche.
Und, haben Sie diesen urschwäbischen Satz verstanden? Laut Professor Klausmann sei es wichtig, sich zumindest Mühe dabei zu geben. Doch warum verschwinden so viele Ortsdialekte eigentlich?
Weil die Mobilität sehr stark ist. Die Leute wohnen und arbeiten nicht mehr im selben Ort, sondern sie pendeln hin und her. Sie bringen aus dem Großraum neue Formen, neue Lautungen mit. Und die Menschen müssen, wenn sie ihren Ortsdialekt verlassen, halt etwas verständlicher sprechen.
Die Studie zeigt auch, nicht überraschend, dass in der Stadt weniger Schwäbisch als auf dem Land gesprochen wird. Und es viele regionale Unterschiede gibt.
Regionen wie etwa Tübingen, Reutlingen, die relativ nah an Großstädten sind und Tübingen natürlich noch die Universitätsstadt dazu, da haben wir bedeutend weniger Personen, Kinder, die Dialekt sprechen, als in stadtfernen Gegenden. Das liegt natürlich auf der Hand, denn in Gegenden wie etwa Ostalb, Heidenheim, Biberach, Ravensburg, da sind wir weit weg von den Großstädten, wo fast nur noch Standard gesprochen wird.
Am meisten Dialekt wird im Kreis Sigmaringen gesprochen. Hier sprechen noch über 40% der Grundschüler den alten Ortsdialekt im Unterricht. Ziel sei, vor allem in diesen Regionen den Dialekt zu stärken, so Klausmann. Und immerhin, ein paar Worte Schwäbisch kennen die Kinder noch. Hier in der kleinen Grundschule am Fuße der Schwäbischen Alb.
Erdberg-Gselz.
Der Hecker.
Kutzerschaufel und Kerbisch.
Kutterschaufel und Kehrwisch. Gar nicht mal so leicht zu verstehen im ersten Moment. Aber genau das ist es ja vielleicht auch, was den Reiz ausmacht der vielen Dialekte im Deutschen, denjenigen aus einer anderen Region genau zuzuhören, vielleicht auch nochmal interessiert nachzufragen, kommunikative Kompetenz eben. Und noch eines ist klar, wer Dialekt bzw. Regionalsprachen kann, ist klar im Vorteil. Gemeint sind damit all die Vorteile, die Menschen haben, die mehrsprachig sind. Reinhard Golz vom Institut für Niederdeutsche Sprache in Bremen.
Die Mehrsprachigkeit erzeugt ein deutlich differenzierteres Bewusstsein für Sprachen. Das zeigt sich beim Lernen weiterer Sprachen zum Beispiel und dann auch ein Bewusstsein über den Umgang mit meiner eigenen Sprache. Auch das wurde festgestellt, dass Dialektsprecher in Deutschland zum Beispiel in ihren Rechtschreibleistungen in der Regel besser dastehen als die rein einsprachigen hochdeutschen Schülerinnen und Schüler.
Konkret, dialektsprechende Kinder machten bei Schulaufsätzen 30% weniger Rechtschreibfehler, so das Ergebnis einer Studie der Universität Oldenburg. Außerdem ist ihr Wortschatz größer und ihre Gedächtnisleistung ebenso. Interessant ist ein Rückblick auf den PISA-Bundesländervergleich von 2013. Da schnitten Schüler und Schülerinnen aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen im Fach Deutsch besser ab als Kinder aus anderen Regionen Deutschlands. Die Erklärung der Sprachforscher geht so. Das Ergebnis liege nicht nur, aber auch daran, dass in diesen Bundesländern noch deutlich mehr Kinder mit Mundart aufwachsen. Dialektstudien in anderen europäischen Ländern kommen zu ähnlichen Befunden. Reinhard Golz gibt aber zu bedenken.
Mehrsprachige sind keineswegs intelligenter als andere. Aber die Existenz alternativer sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten unterstützt die frühe Ausbildung von, ja, wir nennen das metasprachlichen Fähigkeiten. Also sie können besser über Sprache, ihre Struktur und deren Verwendung nachdenken und auch darüber reden.
Ja, denk da mal drüber nach.
Ich brauch kein Hawaii, denn das gefällt mir hier, ich bleib in Berlin. Berlin ist mein Revier, ich brauch kein Hawaii, denn das gefällt mir hier, ich bleib in Berlin. Berlin ist mein Revier, denn zeig dir,
wie oder was ist denn jetzt mit los, Juli, was schon wieder in Urlaub, schon wieder Koffer packen, was?
Ich brauch kein Hawaii, denn das gefällt mir hier, ich bleib in Berlin. Berlin ist mein Revier, ich brauch kein Hawaii. Denn das gefällt mir hier, ich bleib in Berlin. Berlin ist mein Revier.
Das zeig dir.
Je mobiler eine Gesellschaft, umso einheitlicher wird die Sprache. Seit Jahren oder vielmehr Jahrzehnten stemmen sich regionale Initiativen gegen den zunehmenden Verlust der Dialektkompetenz und auch einige Bundesländer wollen die Dialekte wieder stärken, auch an Schulen. Baden-Württemberg etwa oder auch die Nordländer. Die sind sogar offiziell dazu verpflichtet, die plattdeutsche Sprache zu schützen und zu fördern. Denn Plattdeutsch wurde 1998 in die Europäische Charta für Regional- und Minderheitensprachen aufgenommen. Seither gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen vielfältige Förderangebote, Workshops und Schulunterricht für die vielen unterschiedlichen Plattdeutsch-Varianten im norddeutschen Raum. Astrid Wulff war im Süden Schleswig-Holsteins unterwegs, nahe der Grenze zu Niedersachsen und hat in einer Grundschule in Gülzow Halt gemacht. Dort gibt der Liedermacher und Autor Peter Paulsen Kurse.
Ich heiße Mia Brand und bin 10 Jahre alt.
Ich snack auch platt.
Und zwar einmal die Woche. Dann sind Ilea und Mia beim Platt-Workshop mit Peter Paulsen dabei.
So, du gibst dann viele Strophen noch dazu. Lach mal, wer der Happy sagt, was kann man noch?
Les mal wieder.
Schlaf mal wieder. Slop mal wieder, kannst du auch mucken.
Singen, spielen, Sketche aufführen und alles auf Plattdeutsch. Der Kurs an jedem Dienstag ist ein freiwilliges Angebot für die Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse. Für Mia ein absoluter Pflichttermin.
Nein, mir macht es halt Spaß, dass ich halt nochmal eine andere Sprache, sage ich mal, lerne. Und weil es auch einfach lustig ist.
Ilea bringt schon richtig solide Vorkenntnisse mit in den Kurs.
Also ich habe auch schon im Kindergarten Plattdeutsch gelernt und deswegen fand ich das auch ganz gut, dass wir dann an der Schule hier auch weiter Plattdeutsch machen durften. Und dann, ja,
Für den pensionierten Lehrer Peter Paulsen ist es eine absolute Herzensangelegenheit, Kindern Platt beizubringen. Seiner Erfahrung nach endet die Bildung in Plattdütsch allerdings oft, wenn die Schülerinnen und Schüler die Grundschule nach der 4. Klasse verlassen.
Das ist leider so, dass wir die Rückmeldung von Kindern kriegen, die besuchen uns auch mal hier in diesem Krink, wenn sie auf dem Gymnasium oder auf der anderen Schule sind. Und bei der Frage, na, geht es denn weiter mit Plattdeutsch, sagen sie ganz oft, nee, wir haben an unserer Schule keinen Plattdeutschlehrer und keine Lehrerin. Das funktioniert leider nicht.
Christiane Nölting hat vor 4 Jahren das Länderzentrum für Niederdeutsch mit Sitz in Bremen aufgezogen. Eine gemeinnützige GmbH der Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Es soll dazu beitragen, dass Niederdeutsch lebendig bleibt, mit Lehrmaterial für alle, die ihr Platt auffrischen oder ganz neu lernen wollen, mit Online-Kursen für Mitarbeitende in der Pflege und mit Online-Fortbildungen und Unterrichtsmaterial speziell für Lehrerinnen und Lehrer. Schulen tragen wesentlich dazu bei, dass auch die Jüngeren Platt lernen. So werden in Schleswig-Holstein nach Angaben des Bildungsministeriums aktuell etwa 3000 Schülerinnen und Schüler in Platt unterrichtet. An 33 Modellgrundschulen und 9 weiterführenden Schulen. In Hamburg ist Niederdeutsch längst in allen Schulformen und Schulstufen Teil des Deutschunterrichts. Dazu hat die Stadt vor mehr als 10 Jahren als erstes Bundesland ein eigenständiges Wahlfach zum Erwerb der niederdeutschen Sprache eingeführt. Christiane Nölting ist im Großen und Ganzen mit dem Angebot zufrieden. Dennoch gäbe es Luft nach oben.
Da wäre es natürlich wünschenswert, dass in allen Bundesländern Niederdeutsch Schulfach wäre. Das würde nochmal einen richtigen Schub geben, weil dann beispielsweise die Studenten, die auf Lehramt studieren und auch Niederdeutsch studieren, beispielsweise an der Oberuniversität in Flensburg, die hätten natürlich nochmal eine ganz andere Basis, wenn sie wüssten, sie wären hinterher auch wirklich Plattdeutschlehrer und nicht Lehrer, die einen Wahlpflichtkurs geben.
Nicht zu vergessen, so Christiane Nölting, sei der Kompetenzvorteil plattsprechender Schüler. Niederdeutsch sei ein leichter Einstieg, um andere Fremdsprachen zu lernen. Es gäbe viele Anknüpfungspunkte zu Englisch, Niederländisch oder skandinavischen Sprachen wie Schwedisch oder Dänisch. Von einer Plattmüdigkeit spürt Christiane Nölting aktuell nichts. Im Gegenteil, sie hat den Eindruck, dass Plattdeutsch beliebt ist wie nie.
Wir merken beispielsweise eine richtige Explosion im Bereich Social Media. Die Leute schreiben auch platt. Und von daher gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, die Sprache auch nach der Schule, sogar auch nach der Grundschule weiter zu sprechen, auch zu Hause. Denn da freuen sich natürlich auch diejenigen, die noch Plattdeutsch sprechen, wenn die Kleinen da mitmachen.
Es dat so, dann lies wieder, sing mal wieder uns nach Platt.
Dass Plattdeutsch weiterlebt, dazu will Peter Paulsen mit seinem Kurs einen Beitrag leisten. Ganz offensichtlich haben die Schülerinnen und Schüler viel Spaß dabei. Und wer weiß, vielleicht kommt jemand von ihnen als Platt-Influencer noch ganz groß raus.
Yeah. Moin, moin, eins Klor. Was ist los, sind die da? Also mir geht er wunderbar. Slacken können wie all rappen, ist ein Ding. Du fuck die Pants, der lustige Sinn kriegen. Swag with the butt, you're bling bling. Wir klingen das LSD mit 20, aber eigentlich ist all upstay. So ein Kram finde ich nicht okay. Meine ische Art ist so redde widde. Und so rappig ist so gut das Fidde. Liga ist lobbig so und durch ist Fidde. Kann Mut löbt.
Niederdeutsch zu Hause, in der Familie und damit von klein auf zu lernen, das ist bei immer weniger Kindern der Fall. Da ist die Frage, wie bringt man Plattdütsch bei? Die Vokabeln, die Grammatik, Sprachbilder bzw. Metaphern. Fragen, die ich besprechen möchte mit Ulrike Stern, Diplom-Kulturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutsch-Didaktik, das an der Universität Greifswald beheimatet ist. Schönen guten Tag, Frau Stern.
Guten Morgen.
Guten Morgen, das hätte ich gerade gefragt. Ist das der richtige Begriff oder sagt man Moin Moin? Das ist ja auch tageszeitunabhängig.
Genau so ist es und da sind wir schon mittendrin in der schönen Vielfalt, die es bei der niederdeutschen Sprache gibt. Also die einen sagen Moin, die anderen sagen Moin Moin und kriegen dafür eins auf den Deckel, weil Moin Moin ist schon Gesabbel. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern gibt es viele, die sagen, nee, Moin, das kommt aus dem Westen, das sagen wir hier nicht. Also die würden vielleicht eher Gauden Morgen sägen oder Dachog oder so. Also da kann einem alles begegnen.
Ja, aber die Norddeutschen vermutlich verstehen sich gegenseitig, wenn sie platt sprechen, auch wenn es da regionale Unterschiede gibt.
Ja, wenn sie wollen. Und es gibt natürlich viele Unterschiede. Bei manchen Begriffen versteht man es nicht sofort. Ich sage immer, ich snack so und du snackst so, so lieren wir immer wat dort to. Das ist immer so mein Standardspruch in den Fortbildungen, wenn ich eben auch nicht weiß, was habe ich für Lehrkräfte, was für ein Blatt bringen die denn eigentlich mit.
Das Kompetenzzentrum für Niederdeutsch-Didaktik, an dem Sie arbeiten, bietet berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsangebote für Kita-Fachkräfte sowie Lehrerinnen und Lehrer an. Was lernen die bei Ihnen? Wie unterrichtet man Niederdeutsch bzw. Platt?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage und das Kompetenzzentrum für Niederdeutsch-Didaktik wurde auch genau dafür vor 5 Jahren eingerichtet, um das zu erforschen. Also um Ausbildung zu machen, in Greifswald kann man das Beifach Niederdeutsch studieren im Lehramt und eben die Fort- und Weiterbildung, die Sie angesprochen haben. Und natürlich muss man im Kindergarten da anders vorgehen als zum Beispiel in der gymnasialen Oberstufe. Und das herauszufinden, wo sind da die besten Möglichkeiten, die besten Wege, das ist unsere Aufgabe und wir haben in den letzten Jahren versucht, einen Weg zu finden, der sich auf die Digitalisierung stützt, also die Vorteile der Digitalisierung nutzt. Wir haben es ja, das haben wir auch gerade vorher gehört, mit einer sehr heterogenen Lernerinnengruppe zu tun. Also die Vorkenntnisse sind unterschiedlich, die Altersstufen sind unterschiedlich. Mhm. Und da kann man mit Digitalisierung sehr viel machen. Wir orientieren uns an einem modernen Fremdsprachenunterricht, wobei die Frage, ist das denn jetzt eine Fremdsprache oder nicht, auch schon wieder umstritten ist. Also es kommt
es
immer
drauf
an.
Es ist keine Fremdsprache, eine Regionalsprache, ne?
Es ist eine Regionalsprache, aber diese Regionalsprache ist gerade bei uns im Bundesland vielen fremd, wenn sie in die Schule und in diesen institutionellen Vermittlungsprozess eintreten. Also sie ist ihnen fremd, deshalb ja, müssen wir nicht die Methoden einer Fremdsprachvermittlung nutzen oder können wir sie nutzen? Also da sind wir am Schauen und versuchen im Grunde genommen uns das Beste aus allen Möglichkeiten rauszupicken und so einen Weg zu entwickeln, die Regionalsprache zu vermitteln.
Eben haben wir auch schon gehört, Niederdeutsch ist ein Angebot, das oft nur 2, 3 Jahre in der Schule besteht. Reicht das, um das dauerhafte Überleben dieser Regionalsprache zu sichern, also neue nachwachsende Regionalsprachensprecher zu haben?
Ach naja, wie lernt man eine Sprache? Ne? Also lernt man sie, wenn man im Unterricht einmal die Woche eine Dreiviertelstunde irgendwie Unterricht hat? Das ist ja bei anderen Sprachen auch nicht. Man lernt die Sprache eigentlich, indem man sie im Alltag erlebt, indem man liest, indem man hört, auch in den Medien ihnen begegnet. Und der reine schulische Unterricht reicht eigentlich nicht aus. Aber das ist bei keiner Sprache der Fall. Und deshalb ist natürlich auch das Ziel, irgendwann eine durchgehende Sprachbiografie zu bekommen. Also von der Kita bis in die Oberstufe. Das ist ja ein Marathon, kein Sprint auf jeden Fall.
Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprache verpflichtet die norddeutschen Bundesländer seit 1998, das Niederdeutsche vor dem Verschwinden zu schützen und kulturpolitisch zu fördern. Neben schulischen Unterrichtsangeboten wird aktuell eine Plattdeutsch-Lern-App für Norddeutschland entwickelt. Das Kompetenzzentrum für Niederdeutsch-Didaktik an der Uni Greifswald berät. Welche Art von Lern-App wird das werden?
Das ist ein Projekt des Lüneburgischen Landschaftsverbandes und wir sind dort eben beratend tätig. Diese App wird sich wahrscheinlich erstmal an erwachsene Lernende richten oder eben vielleicht auch ältere Schülerinnen und Schüler. Und auch da schauen wir uns, von den besten Lernen heißt es ja, schauen wir einfach, was machen denn die großen Sprachlern-Apps, die Angebote, die es gibt. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber da gibt es ja genug. Was machen denn die? Wie gehen die das denn an? Und da eben auch zu schauen, warum sollen wir nicht mit den gleichen Wegen arbeiten? Also kleine Lernanheiten, eine Progression natürlich, dass man einfach anfängt, auch mit Themen des, ich sage jetzt mal, Nahbereichs anfängt, also wie heißt du, wer bist du und ich bin der und du bist der, mit unterschiedlichen Kompetenzen, die angesprochen werden, erstmal rezeptiv zu üben, eher rezeptiv, dann produktiv zu werden, also immer eher Hören oder Lesen und Übersetzen, das Sprechen und Schreiben, das kommt ja später beim Spracherwerb erst. Also das sind so die Punkte, die wir jetzt gerade zusammenstellen, wo wir jetzt gerade versuchen, die entsprechenden Lektionen zu strukturieren, um sie dann nachher mit den Vokabeln zu füllen.
Also das heißt, es werden Alltagssituationen, aber vermutlich auch Situationen aus dem Berufsleben eine Rolle spielen.
Ja, genau so ist es. Man sagt ja oft, dass das Niederdeutsche eben als ja, Regionalsprache oder vielleicht auch als Dialekt für bestimmte Themen nicht taugt. Und das
fürs moderne Arbeitsleben?
Zum Beispiel, ne? Denn wir haben natürlich oftmals für moderne Begriffe, ich sage nur mal Computer oder Mikrofon oder was, haben wir ja keine historisch belegten Begriffe. Aber das soll uns ja nicht daran hindern, darüber auch auf Plattdeutsch zu sprechen. Also da gibt es ja Möglichkeiten. Es gibt die Leute, die sagen, wir brauchen eigene plattdeutsche Begriffe und die sich dann was ausdenken. Es gibt die Leute, die sagen, ach Platsch, Quatsch, wir können das hochdeutsche Wort nehmen oder das Englische meinetwegen auch. Denn eine Sprache, solange sie noch lebt, wird natürlich auch von anderen Sprachen befruchtet. Das ist ja auch ein normaler Prozess. Das kann man mögen oder nicht, aber wir sind schon der Meinung, wir können auch den Besuch beim Doktor und die Freizeit und den Besuch im Museum und die Arbeitswelt oder auf dem Amt, das ist ja etwas, was auch in der Charta, wo einige Bundesländer sich ja auch verpflichtet haben, ne, dass es eben auch auf dem Amt möglich sein muss, sein Anliegen in der Regionalsprache vorzubringen. Also insofern wird es wahrscheinlich auch eine Lektion auf dem Amt geben.
Wann wird die App, Sie sind noch mitten in der Entwicklung, fertig sein?
Ja.
Es dauert noch ein bisschen.
Ich rechne schon damit, dass die eigentliche App mindestens noch ein Jahr brauchen wird. Und dann ist ja das Ziel, diese App, wo sich die Vokabeln nach dem westniederdeutschen Vorbild richten, dass wir das dann eben auch für das Ostniederdeutsche, also für Mecklenburg-Vorpommern, übertragen und in unsere Form bringen. Also das ist dann so der zweite Schritt, der noch hinten ansteht.
Sie selbst sind im Niederdeutschbeirat des Landes Mecklenburg-Vorpommern, schreiben selber Theaterstücke, Geschichten und Gedichte ob Platt. Da wollen wir natürlich ein selbstverfasstes von Ihnen hören. Ulrike Stern, bitte.
Die Fisch, die gar nu schlapen, kein Bläder ruscheln mir. Uns Liening drückt er küssen und er kuschelt dir. Die Stirns, die blinkern sachten, die Wellen waren still. Uns Päuling nur von Sägelschäben drömen will. Die Käpt'n deit als Schnorken, die Katten drein sich in, nu Hojan uck von Harten, Samir und Jasmin. Die Maiven nicht mehr schriegen hell in Sturmgebruß, dat Mondkind wacht von Borben, över jed ein Hus.
Ulrike Stern, Autorin, Kulturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Kompetenzzentrum für Niederdeutschdidaktik der Universität Greifswald. Vielen Dank Ihnen.
Ich danke auch.
Dialekte gehen mit Heimatgefühlen daher. Sie sind regional identitätsstiftend. Es lässt sich herzlich fluchen im Dialekt. Und die Widernisse des Lebens lösen sich im dialektalen Humor leichter auf. Doch wenn der eigene Zungenschlag deutlich vom Hochdeutsch abweicht, wie etwa bei einem breiten Bayerisch, überlegt sich der eine oder die andere doch im Laufe des Lebens, sich die dialektalen Merkmale abzutrainieren. Oft aus beruflichen Gründen. Anna Küch hat für uns einen Kollegen beim Hochdeutsch-Coaching in Nürnberg begleitet.
Coachingstunde bei Christine Wunderlich in Nürnberg. Seit 10 Jahren bringt die Logopädin ihren Klienten Hochdeutsch bei. Normalerweise findet die erste Stunde in ihrer Praxis Klangfaktor statt. Heute ist Journalist Johannes zugeschaltet und muss erstmal einen Text vortragen.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden der Stärkere war. Sie sahen da einen Wanderer, der in einem warmen Mantel auf einem Weg.
Sehr schön. Wunderbar. Gut, da hätten wir dann schon gleich ein paar Punkte, an denen man arbeiten könnte.
Zum Beispiel an den Vokalen. Die sitzen im Bayerischen eher hinten.
Der warme Mantel. Der soll nicht warm sein, der soll warm sein. Das heißt, wir brodeln unsere Sprache gern hinten im Hals zusammen. Was wir dann probieren können, ist es einfach mal extrem zu sagen, dass man wirklich probiert, extrem dieses Wow zu schauen, wo sitzt's im Hals? Wie fühlt sich das O hinten an oder das A? Und dann es zu versuchen, das Ganze ein bisschen mehr, ich sag mal, wie so eine französische Ballerina quasi, mehr ein A, mehr als ein A, dass man das ein bisschen versucht, nach vorne zu holen.
Also ein warmer Mantel, ein warmer Mantel. Ja, warmer Mantel, das spürt man wirklich ganz hinten, also in der Kehle.
Die Nachfrage nach dem Hochdeutsch-Coaching ist hoch, sagt die Logopädin. Mittlerweile gibt es sogar schon eine Warteliste. Die Menschen kommen aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal steht das rollende R im Weg, das breite Fränkisch, das singende Niederbayerisch oder ein hartnäckiger Akzent. Besonders in großen Unternehmen ist ein starker Dialekt eher hinderlich. Und nicht nur da.
Es kommt von der Grundschullehrerin, die einfach jetzt plötzlich so sprechen muss, dass die Schüler auch danach schreiben können müssen. Als auch zum Beispiel der Siemens-Mitarbeiter, der versetzt wurde von Sachsen nach Bayern und jetzt von den Arbeitskollegen nicht so gut verstanden wird. Aber es kommen wirklich auch ganz, ganz unterschiedliche Leute. Der Pfarrer, der vor Publikum spricht und aufgeregt ist. Wir haben sehr viele Pfarrer in Behandlung. Das ist auch immer ganz amüsant.
3 bis 5 Stunden braucht Christine Wunderlich, um die Basics zu verbessern, die Vokale von hinten nach vorne zu holen, die Konsonanten richtig zu betonen. Manches im Coaching ist für die Klienten auch wirklich knifflig.
Wenn sich zum Beispiel der Bayer in den Finger schneidet, flucht er in seiner Heimatsprache. Na, wenn sich der Preuß in den Finger schneidet, flucht er in seinem Dialekt. Und diese Worte dann zu beeinflussen, das ist das Schwierigste für die meisten. Dass man dann wirklich einfach so Schlüsselwörter, wie jetzt gerade bei mir in Franken hier, fei, gell, das wegzulassen, das fällt am schwersten.
Ziel des Hochdeutsch-Coachings ist nicht, sich den Dialekt ganz abzugewöhnen, sagt Christine Wunderlich.
Es geht darum, im Dialekt zu switchen, dass ich sowohl das Standarddeutsch sprechen kann, als auch meinen Dialekt von früher. Weil wenn ich Freitagnachmittag frei habe, meine Eltern Besuch auf dem Bauernhof irgendwo in Bayern, verlangt niemand, dass ich die Kuh auf Hochdeutsch begrüße.
Journalist Johannes aus München macht seine Sache auf jeden Fall gut.
Warmer, warmer, warmer Mantel. Der war in einem warmen Mantel. Wie war das letzte?
Ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg. Es hört sich doch schon ganz gut an.
Auf dem richtigen Weg, also nicht viel zu weit übers Ziel hinaus.
Es hört sich traumhaft an.
Dialekte sprechen im Beruf, ja oder nein? Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache hat gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung repräsentative Daten erhoben. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und ich spreche darüber mit der Sprachwissenschaftlerin Dr. Astrid Adler vom Leibniz-Institut in Mannheim. Frau Adler, 40-60% der Deutschen können noch Dialekt verstehen oder mehr oder weniger gut sprechen. Aber in beruflichen Zusammenhängen sind es deutlich weniger. Mancher trainiert sich sogar die regionale Sprachfärbung ab, um bessere Chancen im Beruf zu haben. Hochdeutschkurse, wir haben eben ein Beispiel gehört, sind beliebt. Verschwinden deutsche Dialekte aus unserem beruflichen Alltag? Was besagen Ihre Daten?
Es gibt tatsächlich Menschen, die im Beruf Dialekt verwenden. Es gibt Menschen, die tun das nicht. Es ist ganz verschieden und unterschiedlich.
Gibt es da so bestimmte Berufe, wo man sagen kann, da wird mehr Dialekt gesprochen oder fast immer Dialekt und andere, da gibt es gar keinen Dialekt?
Also wir haben innerhalb der Berufsgruppen konnten wir noch nicht ganz genau reinsehen, denn wie guckt man sich Berufsgruppen an? Was sind die Kategorien? Da sind die Kategorien, die wir jetzt zur Verfügung haben, zu heterogen, als dass wir das genauer gucken könnten. Was wir gefunden haben, ist die Frage, mit wem man spricht beispielsweise. Also spreche ich mit den Kolleginnen oder Kollegen oder mit den Kundinnen oder mit dem Vorgesetzten? Und da finden wir, dass mit den Kunden und Kolleginnen und Kollegen eher mehr regional oder dialektal gesprochen wird und mit den Vorgesetzten eher seltener. Und das Ganze ist auch regional verteilt. Also im Süden wird das eher gemacht, also beispielsweise in Bayern, aber im Norden eher nicht. Da gibt es dann aber auch weniger potenzielle Vorgesetzte, Kundinnen oder Kollegen, die überhaupt Dialekt oder regional sprechen. Insofern haben sie weniger Möglichkeiten, den auch anzuwenden.
Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb mit Kunden zum Beispiel, mit Kollegen mehr Dialekt gesprochen wird?
Ja, es geht darum, auch Nähe herzustellen oder bestimmte Kommunikationssituationen erfordern verschiedene Verhaltensweisen. Also wir haben auch verschiedene Kommunikationssituationen abgefragt und je offizieller sie werden, desto weniger dialektal sprechen sie. Also beispielsweise eine Rede vor fremden Personen halten, da würden sie eher weniger Dialekt sprechen oder dialektal regional gefärbt. Während wenn sie mit dem Kollegen sprechen oder eben im Kundengespräch Nähe herstellen wollen, ein Produkt verkaufen wollen, da würden Sie eher nicht ganz Hochdeutsch sprechen, sondern eben eher den Dialekt verwenden.
Das lässt darauf deuten, dass es sich ja um bestimmte Zuschreibungen handelt. Also wenn ich offiziell spreche, mit einem Vorgesetzten spreche, möchte ich mir mehr Seriosität geben. Aber ist der Dialekt denn eigentlich unseriös? Also weshalb glaubt man, man müsste im Hochdeutschen sprechen?
Es ist tatsächlich so, dass Dialekt eher mit so Nähe, Wärme, mit Freundschaft, also Freunde mit Situationen und Personen verbunden wird, die eher im Nähebereich sind. Und Hochdeutsch und die Personen, die dann Hochdeutsch sprechen, eher mit Ferne und Distanz verbunden werden. Beispielsweise die Nachrichtensprecherin sollte, und das wird auch erwartet, Hochdeutsch sprechen oder im Radio, die Radiosprecher vermutlich eher Hochdeutsch. In anderen Berufsgruppen, da ist das wünschenswert oder auch das, was man erwarten würde. Also ein Landespolitiker, der regional gefärbt spricht, ist ganz normal, wird erwartet, stellt Nähe her und passt gut in das, was man denkt. Das
Markus ist so Söder, Winfried Kretschmann.
Ganz genau.
Sie als Sprachwissenschaftlerin, die sich mit Dialekten beschäftigt, diese erforscht, Sie sprechen jetzt Hochdeutsch. Glauben Sie, dass es nicht gut ankäme, wenn Sie als Wissenschaftlerin jetzt Dialekt sprechen würden?
Ich kann es nicht.
Das ist der einzige Grund.
Ich kann es vielleicht nach ein paar Glas Kölsch ein bisschen versuchen, aber das wäre bei mir tatsächlich aufgesetzt. Es ist dann nicht authentisch, denn ich habe es nicht von meiner Familie oder im Freundeskreis erlernt, erworben. Deswegen kann ich es nicht. Ich muss es mir deswegen aber auch nicht abtrainieren, das, was Sie eben in dem Beitrag vorher hatten, dass Menschen durchaus bereit sind, Anstrengungen zu vollziehen, um den Dialekt oder den regionalen Akzent, den sie nun mal haben, sich auch abzutrainieren, das haben wir auch gefunden. Also über ein Drittel sagt, dass sie schon mal irgendwas getan haben, damit sie weniger regional sprechen, weil sie sich weniger ernst genommen fühlen beruflich. Also viele nennen dann vor allem auch Gründe aus dem äußeren Kontext, dass sie das Gefühl haben, dass sie sonst in der Karriere nicht so weit vorankommen.
Es gibt eine Studie einer Kollegin von Ihnen von der TU Berlin. Die hat eine vergleichende Untersuchung gemacht. Da ging es um das Mittelbayerische und das Obersächsische. Und sie kommt zu dem Schluss, Dialekt beeinflusst, wie die Persönlichkeit und das Bildungsniveau des Sprechers gesehen wird. Konkret kommt sie zu dem Schluss, sächsisch sprechende Männer haben die schlechtesten Karrierechancen. Ist das tatsächlich so einfach?
Es ist nie irgendwas irgendwie einfach. Es ist alles immer komplizierter und komplex. Es sind mehrere Faktoren. Was wir schon sehen können, ist, dass die letzten Jahre im Sprechen, in der Diskussion über Dialekte, wie wir Dialekte bewerten, die Meinungen, die wir über Dialekte haben, ganz klar in eine Richtung gehen, dass wir eher, also wir, ich spreche mit wir Deutschen, es sind immer dann die Deutschen befragt, auch in unseren Umfragen, bayerische Dialekte oder norddeutsche Dialekte positiv bewerten und eher negativ bewertet es die letzten Jahre immer das Sächsische gewesen. Also es ist immer nicht nur, also das Bayerische taucht auch auf bei den zum Beispiel negativ bewerteten Dialekten. Es sind kulturelle Zuschreibungen, die mit der sprachlichen Form an sich eigentlich nichts zu tun haben. Also es gibt keine sprachliche Form, die für sich selbst irgendwie negativ oder positiv ist. Es sind das, was wir erlernt haben oder was wir in unserem Kontext mitbekommen, was positiv oder negativ dargestellt oder gefunden werden soll. Und sowas kann sich ändern. Auch die Meinungen über Sprache, Dialekte ändern sich. Die sind nicht konstant.
Welchen Rat geben Sie als Sprachwissenschaftlerin jemandem, der sagt, ich möchte Karriere machen? Soll ich mir meine dialektale Einfärbung oder komplett das Dialektsprechen abgewöhnen?
Ich finde es immer sympathisch. Also auch prototypisch Sprecher von Sprecherinnen von Dialekten kommen mit einer gewissen Sympathie daher. Und ich finde das schade, sich das gänzlich abzutrainieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Abtrainieren heißt ja nicht, dass der Dialekt dann stirbt, sondern dass der Mensch diesen Dialekt gar nicht mehr verwendet. Das heißt ja nur, dass dieser Mensch erwerben möchte, dass er je nach Situation einsetzen kann, mal so, mal so.
Also die kommunikative Kompetenz, Situationen zu unterscheiden, in denen man im beruflichen Kontext Dialekt spricht oder nicht. Ganz herzlichen Dank an Astrid Adler, Sprachwissenschaftlerin und Dialektforscherin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Dort wurden Daten erhoben zum Zusammenhang zwischen Dialekt und Beruf. Danke.
Vielen Dank.
Und das Sächsische im Speziellen interessiert uns gleich nochmal. Zuvor einer, der sich musikalisch für den ostmitteldeutschen Dialekt eingesetzt hat, mit seiner Debütsingle 2006, Ronny Trettmann.
Der Sommer, Sommer ist für alle da, ein Unikat, Universal, die Nummer 1 in den Jahreszeitencharts, an der Ostseeküste und auch im Harz. Der Sommer, Sommer ist für alle da, ein Unikat, Universal, die Nummer 1 in den Jahreszeitencharts, in Halle, Leipzig, Chemnitz und auch im Harz. Den Sommer kann man nicht verpachen oder finanziell ausschlachten, man kann ihn nicht kopieren und ihn dann politisieren. Oder ihn wie Jagio zu Unrecht inhaftieren. Nicht mal die USA kann den Sommer kontrollieren. Er ist für alle da, so elementar. Nicht berechenbar, bis auf einmal im Jahr. Wie Kati wird auf ihren Küfen ein Superstar. Bekannt wie George Nook und der Messenger. Es war im Sommer 2004. Ich und René Rangs in meinem Quartier. Schweiß überströmt bei Ganja Pipe und Bier. Da sprach der Sommer erstmalig zu mir. Er sagte, Ronny, du bist für mich ein Held, zelebrierst einfach drauf los und scheiß aufs Geld. Das ist das, was mir an dir so gefällt. Denn nur Menschen wie du, die ändern die Welt. Er sagte, Ronny, willst du mein Botschafter sein? Ronny, Trettmann aus Obergräfenhain. In meinem Namen und in der nächsten Liebe. Gegen Ausbeutung, Rassismus und Kriege. Denn der Sommer, Sommer ist für alle da. Ein Unikat, Universal, die Nummer 1 in den Jahreszeitencharts. Gebirge und auch im Harz. Der Sommer, Sommer ist für alle da. Ein Unikat, Universal, die Nummer 1.
Sächsisch, ein Dialekt, von dem Kenner sagen, die wichtigste Ausspracheregel bei Konsonanten sei, die Weichen besiegen die Harten. Eigentlich nicht die schlechteste Maxime, nicht nur beim Sprechen. Doch das Sächsische hat, wir haben vorhin schon kurz davon gehört, seit Jahren den Spitzenplatz unter den unbeliebtesten deutschen Dialekten. Dabei war das mal ganz anders. Und dieser Sprachgeschichte ist Alexander Moritz für uns nachgegangen.
Also mir kommt es richtig komisch vor, wenn einer Hochdeutsch redet, weil das ist nicht unsere Art. Bei uns im Dorf, das ist gekünstelt.
Sächsisch gesprochen wird überall in Sachsen, aber das ist eher Hochdeutsch mit einem regionalen Akzent als tatsächlich das Sächsische als Dialekt, erklärt Beat Siebenhaar. Der Schweizer ist seit gut 10 Jahren Professor für Varietätenlinguistik an der Universität Leipzig.
Was heute als Sächsisch bezeichnet wird, ist meist so eine Regionalsprache, die kaum mehr wirkliche Unterschiede aufzeigt, dass man Aufnahmen aus Dresden und Erfurt vergleichen kann und eben kaum mehr Unterschiede findet.
Auch wenn die Menschen im Vogtland, dem Erzgebirge oder der Lausitz mit je anderem Akzent sprechen.
Das Sächsische ist, das glaubt man nicht, aber das ist die traditionelle Mundart, die am nächsten am Standard ist.
Warum? Weil Sächsisch prägend war für die Entwicklung des Standarddeutschen.
Eigentlich kommt es doch das Hochdeutsche aus dem Sächsischen, vom Luther her oder wie das war.
So war das. Die Lutherbibel wurde im Meißner Kanzleideutsch geschrieben, eine Schriftsprache, die Vorläufer wurde für das Hochdeutsche als gesprochene Sprache.
In dieser Bedeutung, politischen Bedeutung Sachsens und der religiösen Bedeutung der Lutherbibel konnte sich diese Kanzleisprache gut ausbreiten. Und dann ist dazu gekommen, dass man eben begonnen hat, nach der Schrift zu sprechen. Also die Leute, die dann lesen und schreiben konnten, haben dann begonnen, eben so zu sprechen, wie man schreibt, weil das die bessere Sprache war, die Hochsprache gegenüber den Dialekten.
So wurde der Ostmitteldeutsche, also der sächsisch-thüringische Raum, zu einem wichtigen Ort für das Deutsche. Denken wir an Weimar oder Goethe, der in seiner Leipziger Zeit auch Sächsisch gelernt hat. Es war die Region und die Sprache, die lange en vogue war und positiv bewertet. Das änderte sich in den folgenden Jahrhunderten, vor allem durch den Aufstieg Preußens.
Die Wertigkeit von Sprache wird ja immer daran gemessen, an der wirtschaftlichen und politischen Stärke eines Landes.
Sagt der Dresdner Journalist Peter Ufer, Kenner und Liebhaber des Sächsischen.
Und wenn die politische und wirtschaftliche Stärke eines Landes nicht mehr existiert oder sehr schwach ist, wird auch die Sprache als schwach wahrgenommen.
Mit dem Bedeutungsverlust des Königreichs Sachsen nach 1815 begann auch der Glanz des Sächsischen zu verfliegen. Im Nationalsozialismus gab es Versuche, Sächsisch wegen vermeintlicher Nähe zum Jiddischen zu verbieten.
Das lag daran, dass also zum einen gesagt wurde, Sächsisch würde die Härte des Deutschen schwach machen und Sächsisch würde sich aber auch immer lustig machen über den Deutschen. Und da haben quasi die Nazis dazu gegriffen, den Dialekt zu verbieten, als einzigen Dialekt in ganz Deutschland.
Das Verbot wurde allerdings nie befolgt. In der DDR war der Dialekt eng verknüpft mit dem sächselnden Leipziger Walter Ulbricht, seit 1950 Generalsekretär der SED. Was nicht gerade zur Popularität des Sächsischen beitrug.
Weil natürlich immer, wenn jemand Sächsisch gesprochen hat, man der Meinung war, es würde sich sozusagen über das Staatsoberhaupt lustig gemacht.
Denn Dialekt hat immer auch etwas Widerständiges. Und die Sachsen wissen und wussten das immer zu nutzen, sagt Peter Ufer.
Beispiel aus der DDR, am Pirnaischen Platz in Dresden, an dem Hochhaus, oben stand der Sozialismus siegt. Und der Sachse, natürlich unten stand der Dresdner und gesagt hat, der Sozialismus siegt. Und selbst wenn er das gesagt hat, hat er ja trotzdem in seinen Worten vorgelesen, was da oben stand, mit einer völlig anderen Bedeutung und konnte nicht verhaftet werden. Und das ist vielleicht ein Stück weit feige, aber es ist gleichzeitig natürlich auch clever, weil man Wahrheiten aussprechen kann, die man im Hochdeutschen, was ja eine sehr verbindliche und verständliche Sprache ist, sich vielleicht gar nicht traut.
Dass das Sächsische in den vergangenen Jahren konstant von vielen Deutschen als nicht besonders positiv empfunden wird, hat wohl weder mit der Sprachform an sich noch mit den Menschen zu tun, die ihn sprechen, sondern vielmehr mit den aktuellen Machtzentren, die im Westen der Bundesrepublik liegen. Um das Sächsische von seinem schlechten Ruf zu befreien, bräuchte es wohl Sprachvorbilder. So geht Sächsisch, lautet zwar die Imagekampagne des Freistaats Sachsen, aber Dialektsprecher sind in öffentlichen Positionen rar gesät. Auch in der Schule spielt Sächsisch kaum eine Rolle. Dabei gäbe es viele sächsische Worte zu lernen, sagt Peter Ufer.
Eines meiner Lieblingsworte ist muddeln. Das ist also die Art und Weise, etwas zu tun, ohne etwas zu tun oder nur so zu tun, als ob man etwas tut. Also ganz aktiv nicht machen, das ist muddeln.
Muddeln, das Lieblingswort von Peter Ufer. Heute verkünden er und Mundartschauspieler Tom Pauls von der Ilse-Bernhardt-Stiftung zusammen mit der Technischen Universität Dresden das sächsische Wort des Jahres 2022. Und das ist Derre. Ein Wort, das Kälte oder Trockenheit, eine sehr lange, schlanke Frau oder einen politischen Krisenzustand bezeichnet. Wer heute durch Deutschland reist, hört überwiegend Hochdeutsch. Vor ungefähr 170 Jahren war das anders. Da war so eine Reise eine kommunikative Herausforderung. Eine Reise durch ein Land vielfältiger Dialekte, Regiolekte und Regionalsprachen. Der deutsche Sprachraum von damals bis heute, das ist das Forschungsfeld von Professor Alfred Lameli, Direktor des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg. Mit ihm habe ich gesprochen über seine wissenschaftliche Arbeit heute und über die Anfänge der deutschen Sprachatlanten.
Man kann sagen, ab dem 19. Jahrhundert, da kommt dann so ein ernsthaftes Bestreben auf, die Dialekte zu dokumentieren. Ja, und sie auch zur Verfügung zu stellen der Öffentlichkeit. Also wir haben dann Anfang des 19. Jahrhunderts um 1820 herum zum Beispiel schon erste empirische Erhebungen, dass einzelne Texte, Textteile in verschiedene Regionen des deutschsprachigen Raums gesendet werden und man dann versucht, eben diese Texte oder Textteile in den jeweiligen Ortsdialekt zu übertragen. Und damit hat man dann schon eine Vergleichbarkeit in den Regionen. Das sind so die Anfänge aus der Sicht der modernen Sprachwissenschaft, nennen wir es mal so.
Und damit auch die Anfänge des deutschen Sprachatlases, an dem Sie in Marburg arbeiten. Das von Ihnen eben angesprochene Verschicken von Texten in verschiedene Regionen Deutschlands führte dann im Laufe der Zeit, als das technisch möglich wurde, auch zu Audioaufnahmen, die unterschiedliche dialektale Sprechweisen hörbar machen. Es gibt die Möglichkeit, als Interessierte oder natürlich auch als Wissenschaftler hineinzuhorchen in diese Aufnahmen, denn der Sprachatlas ist im Internet abrufbar. Ich habe das mal gemacht und habe zwei Gegenden ausgewählt, in denen sich dieselben Sätze im Dialekt ganz anders anhören. Hier ist der erste Satz, auf Hochdeutsch zunächst. Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Und so hört es sich an in Linz am Rhein.
Im Winter fliegen die trockenen Blätter durch die Luft herum.
Und so hört es sich in der Schneeifel an.
Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum.
Und damit man es noch besser vergleichen kann, noch ein Satz. Leg Kohlen in den Ofen, damit die Milch anfängt zu kochen. Von einem Linzer Sprecher.
Tun Kohlen in der Hand, dass die Milch bald anfängt zu kochen.
Und so noch einmal ein Sprecher in der Schneeifel.
Leg Kohlen in den Ofen, dass die Milch anfängt zu kochen.
Herr Lameli, die beiden Orte liegen geografisch nicht allzu weit auseinander, nur 120 Kilometer. Aber die Unterschiede sind enorm. Vor allem beim Eifler ist ja fast gar nichts zu verstehen.
Also die Gegend, die Sie sich jetzt hier ausgesucht haben, da sind wir im Moselfränkischen. Und da muss man sagen, das ist nochmal eine Situation, wie wir sie vielleicht in sehr früher Zeit sehr vorherrschend hatten. Also das heißt, wir haben eine geringe Urbanität hier beispielsweise. Und eine etwas ländliche Struktur. Und das sorgt natürlich dafür, dass Dialekte ja fest bleiben können, stabil bleiben können über die Zeit hinweg. Jetzt muss man natürlich sehen, Sprachgemeinschaften sind natürlich auch Sozialgemeinschaften. Und die funktionieren in der Regel eben so, dass man sich nach innen versucht zu festigen, dass man sich nach außen versucht abzugrenzen. Und das haben Sie in kleinen Gruppen so, da können Sie junge Sprecherinnen und Sprecher mit Älteren beispielsweise vergleichen, wenn sie feststellen, dass da zwischen den Generationen unterschiedlichen Sprachgebrauch gibt. Das finden sie aber halt eben auch in der räumlichen Dimension. Und in der Geschichte haben wir die Situation, dass wir beispielsweise über die unterschiedlichen Territorien unterschiedliche konfessionelle Verteilungen haben. Konfessionelle Unterschiede sind oft auch Heiratsbarrieren. Und so sind dann, mindestens mal im deutschsprachigen Raum, die Dialekte relativ stabil geblieben.
Woran machen Sie fest, dass diese Identität recht stabil geblieben sind?
Also wir kennen wahrscheinlich alle Beispiele, wo dann wie beispielsweise zwischen den Badenern und den Schwaben die eine Bevölkerungsgruppe über die andere spottet und umgekehrt. Das sind, ja, wie gesagt, Traditionen, tradierte Muster, die schon sehr alt sind und die eben auch dafür sorgen, dass dann in Deutschland wir eine sehr kleinräumige Parzellierung der Dialektlandschaft haben. Wahrscheinlich in der Weise, wie es sie so in Europa nicht oder nur sehr selten gibt.
Jetzt sind Sie wissenschaftlich unterwegs, schauen sich die Sprachräume, die Unterschiede an. Für wen sind diese Ergebnisse wichtig? Wer ist also Ihre Zielgruppe?
Naja, zunächst mal ist unsere Zielgruppe die Bevölkerung selbst. Also wir werden aus Steuermitteln finanziert und insofern ist unser Auftrag natürlich auch, die Menschen darüber zu informieren, wie die sprachliche Variation in Deutschland aussieht. Das heißt, da haben wir so einen Dokumentationsauftrag, könnte man sagen. Auf der anderen Seite sind die Dialekte und regionalen Varietäten aus wissenschaftlicher Perspektive interessant. Wir lernen aus den Dialekten zunächst einmal, wie das Deutsche geworden ist. Man muss sich vorstellen, dass das, was wir heute als Schriftsprache oder Standardsprache kennen, natürlich auch schon ein gewisses Alter hat, aber die Dialekte sind viel älter. Und vieles aus den Dialekten ist dann auch Teil der Standardsprache geworden. Also bisweilen verwenden wir, wenn wir Hochdeutsch sprechen, auch dialektale Merkmale, ohne dass wir es merken. Das sind dann einfach bestimmte Phänomene, die aus einzelnen Regionen in die Hochsprache eingeflossen sind.
Das heißt, es ist auch ein ganzes Stück Sprachhistorie. Jetzt haben wir vorhin schon die Arbeit an Sprachatlanten angesprochen, die so richtig im 19. Jahrhundert begonnen hat. Heutzutage haben Sie natürlich ganz andere technische Mittel. Wie hat die Digitalisierung Ihre Arbeit verändert?
Ja, also zunächst mal muss man sich vorstellen, unsere Vorgänger, die im 19. Jahrhundert ihre Karten gezeichnet haben, die saßen da teilweise noch bei schlechtem Licht und haben eine Vielzahl an Material zu bewältigen gehabt. Und da hat man Jahrzehnte gebraucht, bis man eine stattliche Zahl an Karten hatte. Das ist heute natürlich anders. Zunächst mal durch die Technik sind wir sehr viel schneller in der Ergebnispräsentation, auch in der Erhebung.
Da nutzen Sie vermutlich auch das Internet zum Datensammeln. Ist das ein Vorteil?
Das ist nicht ohne Schwierigkeit. Also die beste Erhebungsmethode ist für uns immer noch, wenn wir sozusagen ins Feld gehen, also wenn wir in direkten Kontakt mit den Sprecherinnen und Sprechern treten. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig, aber da haben wir jetzt den Vorteil, dass wir natürlich viel mobiler sind als die Leute in der Vergangenheit. Und dann betrifft es natürlich die Analysen. Wir haben heute ganz andere Analysetechniken, mit denen wir unseren Zielen näher kommen können, also herauszufinden, wie ist das Deutsche geworden, wie verhält sich das Deutsche im Rahmen der europäischen Sprachen beispielsweise, was sind überhaupt Auffälligkeiten. Da helfen uns dann schon auch die Computer, inzwischen auch mit künstlicher Intelligenz, um da spezifische Muster, sprachliche Muster in den Räumen zu finden.
In den letzten Jahren erleben wir einen Audioboom, einen Podcast-Boom, ein Interesse am gesprochenen Wort. Bemerken Sie das auch, dass verstärkt Interesse an Ihrem Sprachatlas in der Bevölkerung besteht? Denn jeder kann auf Ihrer Internetseite darauf zugreifen, kann sich Hörbeispiele anhören. Das ist wirklich spannend.
Ja, da gibt es ein enorm großes Interesse. Und das hat uns auch ein bisschen überrascht jetzt so im Laufe der Zeit. Vor wenigen Jahren waren die Leute eher an Karten interessiert. Also sie fanden dann bunte Karten ja einfach schön anzusehen. Aber inzwischen stellen wir fest, dass es ein enormes Interesse an Sprachaufnahmen gibt. Und wir reagieren darauf. Unsere wissenschaftlichen Werkzeuge, die sind zu kompliziert manchmal. Und wir müssen die jetzt aufbrechen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine kleine Plattform für Hessen aufgebaut, wo man dann sehr einfach in Hessen sich durchklicken kann, die Sprachaufnahmen dann aus unterschiedlichen Regionen anhören kann. Und das werden wir jetzt so langsam erweitern, bis wir dann den Sprachraum in Deutschland abgedeckt haben.
Sie beobachten den Wandel der Dialekte, der Regionalsprachen in Deutschland. Was ist Ihre Prognose, wenn Sie sozusagen am Mundwerk der Zeit lauschen? Wo geht's hin?
Wenn man sich die Sprachzensus anschaut, also letztlich die Befragung in der Bevölkerung, inwieweit sie noch Dialekt sprechen können, nicht selten beobachtet man dann, dass die ältere Generation sagt, ja klar, wir sprechen noch Dialekt. Die mittlere Generation sagt dann, na, wir sprechen nicht mehr so richtig gut Dialekt. Und die jungen Leute, die sagen dann, ja, natürlich sprechen wir Dialekt. Das heißt, es scheint hier gerade so eine Umwertung stattzufinden, dass man einen anderen Dialektbegriff aufbaut. Und wenn man nicht mehr so richtig viele sprachliche Phänomene zur Verfügung hat, wie das jetzt bei jungen Menschen der Fall ist, wenn sie eben keinen Dialekt mehr primär erworben haben, dann hat man sehr schnell die Auffassung, naja, die paar Merkmale, die jetzt doch regional sind, das ist doch Dialekt. Wir würden das wissenschaftlich vielleicht eher als einen regionalen Akzent beschreiben, aber das Interessante ist, für diese jungen Leute haben diese Sprechweisen auch die Funktionen, die früher der Dialekt hatte, um sich als jemand zu erkennen zu geben, der aus einer bestimmten Gegend kommt. Das ist einfach wichtig, das führt zu solidarisierenden Effekten, ist einfach identitätsstiftend.
Sagt Professor Alfred Lameli, Direktor des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas an der Universität Marburg. Das Bedürfnis nach regionaler Identität scheint zu wachsen. Vielfalt in der Einheit. Deutsche Dialekte in Schule, Beruf und Wissenschaft. Darum ging es heute im Bildungsmagazin. Ich bin Thekla Jahn und danke fürs Interesse.